Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen 65 plus, werden wir wöchentlich für den digitalen Alltag von Dagmar Hörche fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Sitztanzen, bei Gesellschaftsspielen oder beim Yoga online mitzumachen. Alles ist kostenfrei und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Schauen Sie doch einmal auf unserer Homepage herein. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir uns spontan dazu entschlossen, dieses Projekt der Zeitzeugen ins Leben zu rufen. Denn es ist uns wichtig, dass Zeitzeugen des letzten Weltkrieges die Möglichkeit bekommen, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich unsere Kinder, die Zeit von Krieg und/oder Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Und gerade deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mich heute mit Horst über diese Zeit unterhalten darf. Horst ist der Ehemann von Rosemarie, die zuvor in einem separaten Podcast-Interview bereits von ihren Erinnerungen erzählt hat. Horst hat sich deswegen spontan dazu entschlossen, uns auch aus dieser Zeit zu erzählen. Danke dafür.
Hallo, Uschi.
Hallo. Horst, erzähl doch mal, welcher Jahrgang du bist.
Ich bin Jahrgang 1940.
Und wo bist du geboren, Horst?
Ich bin geboren in Domaschitz, Kreis Leitmeritz. Das liegt im Sudetenland.
Oh, ein Sudetendeutscher.
Okay. Sudetendeutscher, genau. Und wir waren in dieser Zeit, haben wir dann später auch in Reichenberg gewohnt, Heinersdorf bei Reichenberg, eine Vorstadtgemeinde, aber zu Hause noch in meinem Geburtsort. Da war es so, dass ich mit meinen drei Geschwistern, ich habe einen jüngeren Bruder und zwei ältere Brüder, wir waren also vier Kinder, vier Buben, und meine Mutter und mein Vater war beim Reichsarbeitsdienst, wurde dann später nach Norwegen geschickt in der Kriegszeit. Und wir siedelten von meinem Geburtsort Domaschitz nach Reichenberg um und haben dort die letzten zwei, drei Kriegsjahre gelebt.
Mhm. Hast du an diese Zeit noch Erinnerungen, Heinz?
Ja, also das eine oder andere ist noch in Erinnerung, nicht mehr so genau präsent, weil sie eben auch öfter erzählt wurde. Aber dadurch hat sich doch die Erinnerung auch gefestigt. Zwei interessante Dinge, die sich damals abgespielt haben. Es muss wohl so 1944, Anfang 45 gewesen sein. Wir wohnten neben dem Schulhaus in diesem Dorf, in diesem Heinersdorf. Und ich war jemand, der immer auch davongerannt ist, ausgerissen ist. Ja, ich war eben einfach ein ganz beweglicher und frecher Bursche. Ne? Und man hat mich auch mal angebunden, meine Mutter. Dann bin ich eben gerannt, bis das Seil zu Ende war und dann bops hingefallen. Konnte sie dann auch nicht machen. Auf jeden Fall bin ich raus, kurz vor 12, aus dem Haus, rübergelaufen ins Nachbarhaus, in die Schule, dort reingestürmt ins Klassenzimmer. Willi, Reinhold, sind die meine älteren Brüder, heimkommen, Essen gibt's. Der Lehrer hat gesagt, ja, sag mal, du musst jetzt schon noch einen Moment warten, ja, denn wir sind dann gleich fertig mit dem Unterricht. Und das zweite Mal habe ich das wieder gemacht und da war dem Lehrer das zu dumm, da hat er zu mir gesagt, du setz dich da hinten in die letzte Reihe und passt auf und bist ruhig. Und dann ist, wenn der Unterricht zu Ende ist, geht ihr gemeinsam nach Hause. Okay. Also das war die Geschichte mit Heimkommen, Essen gibt's. Ne? Mhm. Mhm. Dann noch eine andere Sache, die die Schulleiterfamilie, die Frau Oberlehrer, ja, die hatte da einen Garten mit Erdbeeren. Mhm. Ich bin da als kleiner Knirps natürlich da rumgelaufen und da entlang an dem Gartenzaun, an den Latten, ne, und habe dann hier gesagt, Frau Oberlehrer, haben Sie schöne Erdbeeren? Habe ich natürlich welche gekriegt.
Natürlich.
Ne? Also Genuss war sowas. Gut, jetzt, das sind eben Erinnerungen, die man so hat, und das hat uns recht gut gefallen.
Und, wie sah denn dein Alltag aus? Hast du noch an deinen Alltag Erinnerungen?
Alltag, gut, in die Schule ging ich da noch nicht. Ich war ja erst fünf, noch nicht mal ganz, ne? Und weil ich im September geboren bin. Und Alltag. Es war interessant dort.
Aber ihr brauchtet nicht zu hungern, oder obwohl ja viele schon gehungert haben. Dann sowas
da kann gehungert in dem Sinn haben wir da nicht. Wir haben dann eher später gehungert, als wir unterwegs waren nach der Heimatvertreibung. Nicht? Am 8. Mai war der Krieg aus, am 9. Mai hat der Bürgermeister uns alle versammelt am Rathausplatz. Und hat erklärt, morgen früh um 9 Uhr oder 10 Uhr steht ihr alle da mit dem, was ihr tragen könnt, nur was ihr tragen könnt. Ja? Und dann werdet ihr zum Bahnhof gebracht und weggefahren. So hat sich das auch dann abgespielt. Ja.
Erzähl mal davon.
Ja, das war also interessant. Ich kann mich erinnern, dass wir also angejagt waren. Das war ja Mai, nicht? Dann der 8., 9., 9., der 10. Mai war das dann. Da war es ja nicht mehr so kalt, aber wir haben natürlich geschwitzt, weil wir alles Mögliche angezogen haben. Man hat natürlich das auch mitgenommen, alles, ne, was wir da mittragen durften und tragen konnten. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als wir am Bahnhof dann verladen wurden in diese Viehwaggons. Da war dieser Waggon schon total voll. Da hat man gedacht, ja, da passt ja überhaupt niemand mehr rein. Ja? Und da sollten wir aber noch rein hier. Wir vier Kinder und meine Mutter. Mhm. Und meine Mutter hatte sich so ein kleines Stoßwägele, so ein Einachser ausgeliehen von einem Bauern, Habelbauern. Und hat die Sachen dann auch, hat es nicht alles tragen müssen, eben hingefahren zum Bahnhof.
Du meinst so. Solche Schubkarre, ne?
Diese ja, mit so eine Art, ja. Also so ein Schubwägele, ne?
Ja.
Mhm. Schubwägele, eine Deichsel und dann konnte man das Ding fahren. Und zum Schluss hat uns, also die Soldaten, die da alle hier mitgeholfen haben und das dafür zuständig waren, dass wir verladen wurden in dem Zug, die haben uns da reingeschoben. Und jetzt blieb dann das Wägelchen da stehen und war leer. Ne? Mhm. Und da hat meine Mutter gesagt, das Wägelchen gehört dem Habelbauern, das muss man dem zurückbringen. Kommt da ein russischer Offizier, der Deutsch konnte, sagt der Wagen nichts zurück, du vier Kinder, Wagen brauchen, hat den Wagen genommen, der war kräftiger Bursche, und hat den reingeschoben in den Waggon, hat die Leute da zurückgedrängt. So, diesen Wagen hatten wir dann noch lange, noch Jahrzehnte hinterher. Der hat uns immer begleitet.
Du, das glaube ich.
Gold wert.
Ja, absolut.
Ja, wir sind dann hier mit dem Zug gefahren. Ich weiß nicht, wie oft er gehalten hat und wo wir rumgekurvt sind. Auf jeden Fall sind wir dann nach 2-3 Tagen sind wir in Pirna an der Elbe gelandet. Man hat uns also vom Sudetenland nach Deutschland gefahren, nach Sachsen.
Ja, bei Dresden.
In Pirna waren wir dann einige Zeit in dem Lager Sonnenstein auf der Höhe, auf der Elbhöhe, Lager Sonnenstein. Und da hat sich auch was Interessantes zugetragen. Meine beiden älteren Brüder, damals also 8 und 9 Jahre alt, die mussten zum Friseur. Die hatten eben ewig lange Zotteln und so weiter. Dann hat meine Mutter die zum Friseur geschickt. Ihr müsst da runtergehen und mit der Fähre rüber über die Elbe und drüben zum Friseur gehen. Und die sind da, ich weiß das nicht, früh um 10 oder wann losgeschickt worden. Und waren Nachmittag um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr immer noch nicht da. Ne? Und dann plötzlich kam sie. Jetzt sagen wir mal, das war dann 5 oder 5:30. Und da mit einem Jubel sind die da eingetroffen. Stell dir vor, wir durften Schiffle fahren, zweimal, einmal rüber, einmal rüber und so weiter und so weiter. Da haben die natürlich, weiß Gott was noch, nebenbei gemacht und da geguckt und dort geschaut und hier gewartet. Und drum hat es so ewig lang gedauert. Ne? Und meine Mutter war natürlich in Sorge. Ne?
Zumal ja Dresden total zerbombt gewesen ist. Ja, das kommt ja noch dazu.
Dort sind viele Bomben gefallen. Ja, das war schlimm. Ja. Während im Sudetenland ja keine Bomben gefallen sind. Das muss man auch wissen. Nicht? Da haben die Alliierten keine Bomben geworfen auf Reichenberg und auf Prag und was weiß ich wo. Ne?
Du, ich habe mich gefragt, wie du das im Vorgespräch mit dem Friseur erzählt hast, ist mir im Nachhinein eingefallen. Hat deine Mutter die finanziellen Mittel gehabt, euch zum Friseur zu schicken? Wieso hat sie das nicht alleine gemacht? Bei vier Kindern, habe ich mich gefragt.
Später hat mein Vater das gemacht, ja, in den 50er und 60er Jahren. Da hat er uns geschoren, ja, und hat auch Schuhe repariert und sonst was. Der war ein großer Bastler und tüchtiger Organisator. Aber ich weiß nicht, meine Mutter muss irgendwie doch ein paar Mark gehabt haben, ne? Reichsmark waren das dann noch, ne? Vor der Währung, ja, ist ja klar, ne? Und gleich nach dem Krieg, was weiß ich, da hat sie jeden eine 50er gegeben, so, und da geht er zum Friseur oder so, ne?
Erstaunlich, ja, erstaunlich.
Also von Pirna aus, das weiß ich also auch noch, sind wir in ein Dorf gekommen. Das ist nicht weit weg von Pirna, vielleicht 20 Kilometer, schätze ich, nach Burkhardswalde. Und da waren wir, da war es ja dann warm und Sommer, nicht? Juni, Juli, in einer Scheune untergebracht, im obersten Stockwerk. Mhm. Ja? Und diese Gutsverwalter, das war ein riesiger Bauernhof, ein riesiges Gut, die haben beide gesagt, der Mann und die Frau, zu meiner Mutter, da können sie nicht bleiben, wenn der Winter kommt, da erfrieren sie. Sie müssen sich was anderes suchen. Und hat wohl meine Mutter gesucht und auch wieder, dann irgendwo gab es halt auch Stellen, wo man sich gemeldet hat. Und da wurde ihr eine Wohnung zugewiesen in Dingelstädt. Das liegt also, wie soll man das beschreiben, wo das liegt? Das liegt in der nördlich von, man kann sagen, im Großraum Jena. Mhm. Großraum, nördlich davon. Und in diesem Dingelstädt sind wir dann gewesen, bis zum nächsten Jahr, auch April, Mai. Und da wurden wir, es war doch damals immer ein Hin und Her, wie, wohin schickt man das, was wir jetzt auch erleben, ne, mit ukrainischen Leuten.
Ja.
Ich will nicht alle in Berlin bleiben oder in Hamburg. Ne? Die müssen aufs Land, die müssen verteilt werden in Deutschland. Ne? Ja. Und so war das damals sicher auch. Und da hat man uns dann auch wieder mit der Bahn, mit dem Zug nach Ansbach geschafft. Ansbach in Mittelfranken. Mhm. In Ansbach, da hatte über das Rote Kreuz, über die Suchanzeigen und was es da für Informationssysteme gab, hatte meine Mutter schon herausgefunden, dass mein Vater aus Norwegen hier wieder zurückkam nach Deutschland und dass er in Ansbach eine Arbeit gefunden hat.
Super.
Er war Metzger von Beruf und konnte da in der Fleischfabrik Schaft, die es heute noch gibt, Biffi stellen die her unter anderem, ja, diese kleinen Würstchen da, konnte er dort arbeiten und hat damals natürlich einen lächerlichen Verdienst gehabt, aber es war an Geld, ja. Ne? Gleich 46 konnte der dort arbeiten.
Super.
Und mein Vater war auch ein großer Organisator, der hat immer ein Vesper bekommen. Das gesamte Personal, die ganzen Mitarbeiter haben jeden Tag ein Vesper bekommen.
Ja.
Also ein Stück Wurst, ja, oder einige Wursträtle und so weiter eingepackt. So, das haben die gekriegt. Früh um 9 oder so. Ne?
Ja.
Die konnten es essen oder konnten es aufheben. Und mit diesem Päckle Wurst ist der dann immer zu einem Sammelplatz gegangen in Ansbach und hat dort andere Leute getroffen, ja, die hatten Nägel oder hatten eine Zange oder hatten Draht oder hatten zwei Wollknäuel oder was weiß ich, einen kleinen Gummiball, ja, weil ein Kind Geburtstag hatte oder so. Ne? Und da hat er das eingetauscht. Und so hat er immer wieder Sachen nach Hause gebracht, dass wir eben, ja, so gut es ging, erfreuen konnten. Ne?
Kannst du dich noch an das erste Treffen mit deinem Vati erinnern, wie er aus der Kriegsgefangenschaft raus nach Hause kam?
Kann ich mich erinnern. In Ansbach haben wir uns getroffen. Da wurden wir in eine große Halle gebracht. Dort waren unzählige Flüchtlinge und Ausgebombte und Heimatvertriebene untergebracht. Und da habe ich meinen Vater mit Bewusstsein das erste Mal dann gesehen oder wieder gesehen. Und er hatte ein großes Glas Triefenschmalz und ein Laib Brot dabei. Mhm. Und den haben wir, er hat auch ein bisschen was davon gegessen, aber wir fünf haben den Blatt, glaube ich, Radibutz aufgegessen.
Ne? Das glaube ich sofort, ja.
Das war ein Gedicht.
Da habt ihr wirklich Glück gehabt, Horst, dass ihr euren Unbedingt. Vater lebend wiederbekommen habt.
Gell? Unbedingt, dass der Vater wieder da war.
Ein großer Segen.
Der Vater war schon 1900, was weiß ich, 35, 36 beim Reichsarbeitsdienst. Den gab es ja damals auch. Ne?
Ja.
Militär, ja, Luftwaffe und Marine und so weiter und die Flieger. Und dann gab es den Reichsarbeitsdienst.
Natürlich.
Er hat dem Militär oder der Bevölkerung oder dem Staat halt zugeschafft. Ne? Mhm. Er war auch als Reichsarbeitsdienstmann in Norwegen.
Hast du erzählt. Ich würde gerne noch mal da auf den Punkt hinaus, das hattest du in dem Vorgespräch erzählt, auch, dass ihr von euch Essen zusammen geschnorrt habt, sage ich jetzt mal, um einen anderen Begriff zu betteln. Magst du das noch mal abschließend erzählen, Horst?
Das kann ich noch erzählen. Das war in der Zeit in Dingelstedt. Mhm. Da sind wir, mein ältester Bruder, der Willi und ich, wir sind losgezogen und haben eben gebettelt. Ja? Haben Sie nicht ein Stück Brot für uns? Wir sind also vier Kinder und meine Mutter und Vater ist nicht da, wissen nicht, wo er ist und so weiter. Dann haben wir was gekriegt. Ja? Ein Brot oder ein Apfel oder irgendwas haben die Leute einem eigentlich immer gegeben. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal ohne weggeschickt wurden. Mhm. Ja? Wir sind auch mal in eine Mühle gegangen und die haben uns dann eben eine kleine Tüte Mehl gegeben. Ja?
Ja.
So ein halbes Kilo oder wie viel das war. Ja? Und mein anderer Bruder, auch der ältere, der ging allein, ja? Weil der jüngste Bruder war noch zu klein. Der war ja erst 2, 3 Jahre alt. Ne? Mhm. Und der hat also aber nie irgendeinen Kuchen mitgebracht, irgendein süßes Stückle. Und da ist er auch einmal ewig nicht gekommen. Wir sind in das Haus gegangen, er in das hier. Und da ist mein ältester Bruder dahin und hat geschaut, ja, wo bleibt der Reinhold? Ja. Und da stand er da im Hausflur und hat die Backen voll gehabt mit Kuchen. Der konnte das nicht. Der musste den essen, weil das hat den überwältigt und das ging nicht anders. Ne? Also warum er keinen Kuchen bringt, weil er immer gleich auf isst.
Ja. Also das lag nicht an dem, was sie bekommen haben, sondern an dem, was weitertransportiert wurde nach Hause. Ja,
ja.
Super. Ja. Horst, du hast vorhin erzählt, dass dein Vater dann ja erst später aus der Kriegsgefangenschaft kam und deine Mutti mit den Söhnen, dann mit deinen Brüdern alleine war. So geht es ja jetzt den Frauen, die aus der Ukraine kommen mit ihren Kindern, ganz genauso.
Genau.
Wie geht dir das damit? Fühlst du da Parallelen oder was bewirkt das so in dir?
Also, ich denke vor allen Dingen heute so, als Kind hat man natürlich ganz andere Vorstellungen und Ideen, aber ich denke heute als Erwachsener und alter Mann, es ist ein Wahnsinn, was dieser Mann treibt. Man hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt nochmal passiert nach 70, 75 Jahren Frieden, relativen Frieden, gut, Alt-Jugoslawien mal ausgeklammert, hier in Deutschland, in Europa. Ne?
Ja.
Und jetzt erklärt er der ganzen Welt erklärt er, die Ukraine gibt es ja überhaupt nicht. Das sind ja alles Russen, das gehört ja alles uns. Ne? Und ich finde, man ist sprachlos und weiß nicht, wie es weitergehen soll und was der Mann also noch im Schilde führt.
Das führt doch auch zu Ängsten, oder?
Doch, ja, das schon, ja. Man denkt manchmal, um Gottes Willen oder
Und
so.
egal, in welchem Alter man ist,
Egal wann, ja.
Ängste hat man immer. Das sehe ich
Ach,
ganz genauso. Wie viel mehr müssen jetzt eigentlich die Kinder und die Frauen, die jetzt alleine in fremdem Land unterwegs sind, Ängste haben?
ja, die haben große Ängste, das
Die
ist
haben nicht nur die buchstäblichen Sorgen des täglichen Lebens, sondern die haben auch noch die Sorge, sehen sie ihren Mann wieder, den Vater der Kinder, und wie geht es mit ihrem Leben weiter? Also das sind derartige psychische Belastungen, die können eigentlich nur Menschen so wie ihr noch nachvollziehen, die sowas, egal ob in Kindheit oder in frühester Jugend, miterlebt haben. Und das sind doch Erfahrungen, die möchte eigentlich keiner machen, oder?
Nein, nein, also das kann man niemandem wünschen und sie tun einem alle leid und es ist also, es geht einem richtig so zu Herzen, das zu sehen und zu sehen in den Nachrichten, in den täglichen Meldungen, die kommen. Also es ist ganz, ganz schlimm.
Und eins dürfen wir nie, wir dürfen nie abstumpfen gegen dieses Leid, was da ist.
Nein.
Es darf nie durch die Menge der Nachrichten uns abstumpfen. Das darf nicht passieren.
Auf keinen Fall, auf keinen Fall.
Heinz, wenn ich mich dir so angucke, dann denke ich aber, wie gut, dass du so zu einem so starken Mann rangewachsen bist und dein Leben hast in Frieden leben können. Und wir hatten ja heute das unglaubliche Glück, dass du mit der Rosemarie zusammen bist. Die Rosemarie, mit der ich mich eben unterhalten habe, ist ja deine Frau. Magst du uns noch mal erzählen, wie viele Jahre ihr verheiratet seid?
Wir haben 1964 geheiratet, also vor nun 57 Jahren.
Unfassbar, wunderbar.
Ja,
Ein wunderbares Zeugnis, dass trotzdem das Leben trotz der Jugend Kindheitserlebnisse gut laufen kann.
gibt es nun leider nicht so oft, dass man so
Das
lange
stimmt.
verheiratet
Das
ist.
stimmt.
Aber wir gehören eben die 40er-Generation, aber auch die paar Jahre davor, danach, ja. Die gehören noch zu den Menschen, die gedacht haben, damit eine Frau ein Kind bekommen kann, muss sie heiraten.
Das
Das
stimmt.
dachten wir damals noch.
Ja, das ist
Das ist
wahr.
ja lange nicht mehr so, aber es war
Nein.
auch damals schon nicht so, ja. Aber eben, das war eben so die allgemeine Meinung.
Das
Und
stimmt.
leider, man kann nur hoffen, dass die jungen Leute eben auch hier die richtige Entscheidung treffen für ihr Leben und es ist also, sind alle guten Ratschläge, die man lesen kann von gescheiten Leuten und in dicken Büchern. Es ist, kommt immer auf den Einzelfall an.
Das stimmt.
Jeder muss schauen, wie er eben daraus das Beste und das Optimalste für sich selbst,
Leben macht.
aber auch für den Partner macht.
Ja, das stimmt. Heinz, an dieser Stelle möchte ich auch unser Gespräch beenden. Wir haben einige Lebenspunkte in deinem Leben mitbekommen. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Es war wirklich ein spannendes Gespräch. Und ich sage noch einmal Danke dafür. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle möchte ich auch das Gespräch wieder beenden. Ich sage Danke für Ihre Zeit zum Zuhören. Bis zum nächsten Mal.